Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Liebe andächtigen Christus. Es ist ja in unserer Gesellschaft doch ziemlich verbreitet die Meinung, naja, es gibt die Leute, die den Glauben an Gott, an ein höheres Wesen haben, gönnen wir es ihnen, aber wir haben keinen Glauben an Gott und wir brauchen das auch nicht. Wir sind alle gleich, aber die, die gläubig sind, das ist ihre private Angelegenheit. Sie sollen sich im Glauben vorstellen, was sie möchten. Aber letztendlich kommt es darauf an, ein bisschen anständig zu sein, niemand umzubringen, freundlich und nett zueinander zu sein. Und dann spiele es eigentlich überhaupt keine Rolle, ob jemand den Glauben habe oder keinen Glauben habe. Das ist eine gängige Vorstellung, weit verbreitet. Jeder lebt, wie er es für notwendig erachtet, für sinnvoll, für hilfreich für sich. Ja, man muss ein paar Grundsachen beachten. Man darf niemand umbringen. Man darf niemand betrügen. Aber sonst ist jedem frei überlassen, wie er es in seinem Leben halten möchte. Man müsse nur ein bisschen anständig, ein bisschen nett, ein bisschen freundlich sein. Aber hier sind wir schon beim Kern der Frage oder des Problems. Was verstehen wir unter ein bisschen nett, ein bisschen freundlich, ein bisschen rücksichtsvoll sein? Es gibt ganz verschiedene Vorstellungen zu diesem Thema. Hier stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Moral. Im Glauben wird ja klar gesagt, es gibt eine Moralvorstellung. Sie ist absolut, das ist das göttliche Gebot. Gott ist der höchste Wert und er gibt seinen Willen kund, auch durch die Stimme unseres Gewissens. Und es gibt ein ganz klares moralisches Gebäude, ein System, und jeder ist gebunden, sich daran zu halten. Aber die, die eben sagen, wir brauchen keinen Glauben, wir müssen nur ein bisschen nett sein. Aber was verstehst du unter nett sein? In der christlichen Offenbarungsreligion wird etwas ganz anderes gedacht und vorgestellt und gelehrt, was nett sein bedeutet, was gut sein bedeutet. Schauen Sie, niemand will ja heute leugnen, dass das Leben heute anders verläuft, gerade in Bezug auf moralisch-ethische Vorstellungen, als noch vor 50, vor 100 Jahren. Heute gehört es eben zum Normalsein, dass man die Ehe zunächst mal gar nicht eingeht. Man verpflichtet sich, man nicht. Man übernimmt keine Verpflichtung, keine Verantwortung und sagt, ich kann mich jederzeit dispensieren, ich kann mich aus diesem Unternehmen herausziehen. Jeder soll schauen, wie er zurechtkommt. Und dann haben wir eine junge Mutter mit einem kleinen Kind, und der Vater hat sich davon gemacht, weil ihm irgendetwas nicht gepasst hat. Und das gehört zum guten Ton und zur Norm des Verhaltens in unserer Gesellschaft. Nett sein, freundlich sein. Ja, also natürlich muss man nicht ganz genau ehrlich sein. Natürlich gab es immer schon Verbrecher, Bösewichte, Lügner und Betrüger und Fremdgeher im Lauf der gesamten Geschichte, auch im Lauf der gesamten Kirchengeschichte in unseren Breitengraden, in unserem Volk. Aber die Frage der Quantität und der Qualität ist doch ein ziemlich unterschiedlicher. Ein katholischer Christ darf sich viele Sachen gar nicht erlauben. Sie sind für ihn tabu. Sie sind durch das göttliche Gebot für ihn verboten, was für einen Menschen, der keinen Glauben hat und der eine ganz liberalistische Vorstellung auch vom Glauben hat, für ihn ist das die gute Norm. Also hier allein sehen wir schon, Es greift nicht das Argument, ein bisschen nett, ein bisschen freundlich sein. Es gab immer schon das Problem der Abtreibung. Aber wie wird die Abtreibung angesehen? Früher war sie in der Gesellschaft mehrheitlich verpönt und verboten. Sie galt als eine Todsünde, als ein Mord am ungeborenen Kind. Heute praktizieren wir Abtreibung in industriellen Ausmaßen und sagen, das sei das Recht der Frau, sich frei zu machen von dem biologischen Klump bei ihnen. Man nennt das nicht einmal menschliches Leben. Und hier sind wir beim Grundprinzip der Ethik. Was gilt für euch gut, was gilt für euch moralisch geboten? Und ohne Glauben gibt es so viele Sachen, wo man sagt, naja, ich mache mir selbst meine moralischen Vorstellungen. Aber wenn man die moralischen Vorstellungen sich selbst macht, dann eben sind wir in der Teufelsküche sprichwörtlich gelandet. Oder nehmen Sie, natürlich gab es immer schon Kriege. Und natürlich wurden leider Gottes immer schon Menschen umgebracht. Aber es ist doch ein Unterschied, ob die Mehrheit der Gesellschaft angeleitet wird, Tötung ist Todsünde. Du hast nicht das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Denn nur Gott gibt ihm das Leben und er allein entscheidet, wann das Leben der Menschen genommen werde hier auf Erden. Aber wenn es keinen Gott gibt, dann darf der Mensch ja auch das entscheiden. Und Sie sehen ja, was für einen Unterschied es gibt, wenn Sie in den Nahen Osten schauen, in welchen, ich darf jetzt nicht das falsche Wort sagen, in welchen Ausmaßen und mit welcher Überzeugung Andersdenkende liquidiert werden und nicht einmal als menschliche Wesen angesehen werden. Ich habe vor ein, zwei Tagen ein Interview gesehen auf den Straßen in Israel bei der israelischen Bevölkerung genommen. Junge, alte Menschen haben klar gesagt, die anderen sind dazu da, um sie abzuknallen. Wir haben nur Frieden und Macht und unser Staat ist wieder groß, wenn wir die alle umgebracht haben. Jetzt komme man bitte nicht her und sage, in der Christenheit ist es genauso. Es spielt schon eine entscheidende Rolle, Umgang zum Leben, zum anderen Menschen, zum Leben des anderen Menschen. Muss ich mit ihm reden? Muss ich mit ihm ein Abkommen treffen? Muss ich Kompromisse eingehen oder betrachte ich mich als von Gott auserwählt und stample mit meinen Füßen auf den Leben anderer Menschen? Es ist schon ein kapitaler Unterschied. Und hier sieht man, was für einen großen Schatz, was für eine große Gnade wir bekommen haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Dass uns das Gnadenprivileg geschenkt worden ist, im Glauben ihm zu begegnen. Nicht im irgendeinen x-beliebigen Glauben, sondern in dem geoffenbarten Glauben der christlichen Offenbarungsreligion. Im heiligen katholischen Glauben. Uns werden solche Schätze gegeben. Ja, die Atheisten, die nicht glauben, oder die sagen, ich glaube, aber ich muss nicht in die Kirche gehen, ich kann im Wald herumspazieren und an Gott denken. Gut, du kannst im Wald herumspazieren und an Gott denken, aber du denkst an Gott, wie du ihn dir selbst bildest. Du machst ein eigenes Bild von Gott und meinst, das sei der authentische Gott, nicht so, wie er sich im Evangelium geoffenbart hat. Aber was für ein Gnadengeschenk ist uns gegeben? Die anderen sagen, ja, die Christen haben ja einen riesen Nachteil. Sie sind ja an viele Sachen gebunden, wo wir freie Hand haben. Wir dürfen das machen. Wir müssen nicht fasten, wir müssen nicht beten. Wir denken nur ab und zu so an den lieben Gott und dann ist schon alles in Ordnung. Ja, wir müssen fasten, wir müssen beten, wir müssen gute Werke tun, wir müssen an uns arbeiten, wir müssen unser Ego überwinden, wir müssen uns selbst abtöten. Das ist eine sehr große Anstrengung, es kostet uns viel Kraft, aber das ist unser Segen. Das ist der Segen Gottes. Wir arbeiten an uns, jeder nicht genügend, klar, jeder hat Verbesserungsmöglichkeiten und Notwendigkeit, sich weiter zu verbessern, weiter an sich selbst zu arbeiten. Aber wir sehen wenigstens die Notwendigkeit und es spielt schon eine große Rolle, ob jemand es als notwendig erachtet, an sich selbst zu arbeiten und sich bemüht, wenigstens ein bisschen oder ein bisschen mehr sogar. Oder ob jemand sagt, ich habe einen Persilschein, ich denke nur ab und zu so ein bisschen an den lieben Gott im Wald, wenn ich den Vöglein beim Zwitschern zuhöre, damit ist meine Gläubigkeit getan, ich muss mich nicht weiter anstrengen, ich habe so viele Freiheiten. Ja, mit deinen Freiheiten, entschuldigen Sie für das derbe Wort, ich rede jetzt wie ein Pfarrer vom bayerischen Dorf, fährst du in die Hölle. Mit deinen ganzen Freiheiten führst du in die Hölle. So würde ein einfacher Bauerspfarrer in irgendeinem Gebirgsdorf in Bayern oder in Österreich sagen. Mit deinen Freiheiten fährst du in die Hölle, weil du nicht an dir arbeitest. Und hier sehen wir, heute lesen wir im Johannesbrief diese erhabenden Worte, erhebenden Worte, Geliebte. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Im Glauben, durch Anstrengung, durch Erflehen der Gnade und der Hilfe Gottes, können wir unserem alten Menschen absterben. Wir überwinden die Welt, indem wir uns selbst Gewalt antun. Gewalt antun, um Fortschritt zu machen. Um eben in Glaube, Hoffnung und Liebe zu wachsen, zuzunehmen. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir orientieren uns an unserem göttlichen Erlöser, an seiner unbegreiflichen, unendlichen Liebe. Gestern hörte ich eine sehr interessante Geschichte, ein Gespräch zweier Menschen. Auf der einen Seite war ein liberaler, weltlich gesinnter Journalist. Und er hat Interview genommen bei einem Christen, gläubigen Christen, tiefgläubigen Christen. Und der Journalist meinte, naja, ihr glaubt an Gott. Ihr Christen, ihr religiösen Menschen. Aber muss man überhaupt an Gott glauben? Stellen wir uns vor, der liebe Gott, wenn es ihn gibt, dann schaut er herab auf uns. Und wenn ich jetzt nicht an Gott glaube, aber ich bin so hin und her ein bisschen anständig. Ich trete niemandem auf die Füße, ich bringe niemanden um. Ich betrüge niemand, ich belüge niemand im krassen Umfang. Ich bin so, was man so mit dem Allerweltswort sagt, anständig. Ich habe ja niemand umgebracht, da bin ich ja ein anständiger Mensch. Und der Christ hat ihm geantwortet, nein, ja, der meinte, Gott müsste ja auch zufrieden sein mit mir. Ich bin doch anständig, warum soll ich an ihn glauben? Und dann hat der Christ gesagt, es ist immer ein schwieriges Unternehmen, zu sagen, was Gott wohl denken würde. Aber fangen wir mal an mit dem, was uns ganz nahe ist, was wir als Menschen kennenlernen und aufgrund dessen wir dann auch manche Schlussfolgerungen ziehen können in Bezug auf Gott. Sagt er, stellen Sie sich vor, Sie sind ein junger Mann im besten Alter, so 30 plus X. Stellen Sie sich vor, Sie haben Kinder, mehrere Kinder. Und dann wachsen die Kinder heran. Sie sind, wie Sie sagen, halbwegs anständige Menschen. Sie bringen niemand um, betrügen niemand, belügen niemand im großen Umfang. Aber dann gehen sie weg und denken gar nicht mehr an sie. Sie sind herausgestrichen aus ihrem Leben. Sie als Vater, wie fühlen Sie sich? Ja, aber Gott sei, ich bin doch Vater, das ist, sei was anderes. Und der Christ hat gesagt, ja, Gott ist unser himmlischer Vater. Jesus lehrte uns zu beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Sie können nicht sagen, es sei Gott völlig egal, ob ich an ihn glaube oder nicht. Hauptsache, ich bin nur ein bisschen anständig. Gott ist unser Vater und er liebt uns. Am Kreuz haben wir den Beweis. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und wie wir Menschen wollen, dass unsere Kinder uns nicht nur ab und zu an uns denken, das ist schon hart. Aber wenn man daran denkt, sie schließen uns komplett aus ihrem Leben aus. Es gibt nie Kontakt, es gibt nie Kontaktaufnahme, es gibt nichts. Sie denken nicht einmal an uns. Wie fühlen wir uns, wo wir doch für unsere Kinder so viel getan haben und uns so stark aufgeopfert haben? Nicht umsonst ist Achtung der Eltern ein göttliches Gebot. Und so ist es eben, so sollten wir es betrachten. Gott ist für uns gestorben. Und Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, er will uns mit seiner Liebe umfangen, umarmen. Er will, dass wir in dieser Liebe das Licht erkennen, dass wir die Seligkeit erfahren, dass wir die Realität Gottes in unser Leben hineinlassen, damit wir innerlich umgewandelt werden, damit wir eine neue Schöpfung werden in Jesus Christus. Das hat absolut nichts mehr damit zu tun, im Wald ein bisschen spazieren zu gehen und den Vögeln beim Zwitschern zuhören und dann ab und zu mal an Gott zu denken. Rein hypothetisch, rein theoretisch, falls es dich Gott gebe. Das ist eine komplette Umstrukturierung des Lebens. Es ist eine liebende Hingabe im Empfangen der Liebe Gottes. Wir empfangen sie, indem wir zurückantworten. Das ist in jeder Familie schon so. Jede Familie sollte eine kleine Kirche sein, eine kleine Gottesgemeinschaft sein. Geben und nehmen, in Achtung, in Respekt, in Hochachtung, in Liebe. Und so ist eben der Glaube, wenn wir darauf betrachten, was für ein Gnadengeschenk uns gegeben worden ist. Natürlich müssen wir uns anstrengen, natürlich müssen wir am Sonntag früh aufstehen, wir würden gern länger schlafen wollen. Wie viele entschuldigen sich damit und sagen, ja, ganz hoch bin ich früher aufgestanden, am Sonntag gönne ich mir länger zu schlafen, warum soll ich in die Kirche gehen? Ich kann nachher nach dem Frühstück oder Brunch in den Wald gehen und ein bisschen den Vögeln beim Zwitschern zuhören, da habe ich meine Gottesverehrung. Das kann ich auch machen. Aber das ist anstrengend, Christ zu sein. Aber es ist befreiend. Es gibt uns so eine Perspektive, so einen Blick. Und vor allem, wenn man die Liebe Gottes im eigenen Herzen trägt, unvollkommen, nicht hinreichend, gebrechlich, stimmt alles. Aber trotzdem ist sie ein bisschen da. Und das ein bisschen, was bei uns da ist, ein Riesenunterschied zu dem, wo nichts da ist. Wo nur die Vorstellung da ist, ich bilde mir meine Gottesvorstellung selbst. Das ist nicht der wahre Gott. Und vor allem eben diese Orientierung, die wir bekommen, diese sittliche, moralische Orientierung. Und dann vor allem, Ihnen ist wahrscheinlich auch der Gedanke schon öfters durch den Kopf gegangen, wenn man an die letzten Dinge denkt, wenn man an den eigenen Tod denkt, wie glücklich sind wir, dass wir im Glauben Hoffnung haben auf das ewige Leben. Der Grund der Hoffnung ist das Liebesopfer Jesu Christi am Kreuz. Er hat uns gesagt, das ewige Leben ist in mir. Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern wird ewig leben. Er ist die Begründung des Glaubens an das ewige Leben. Aber ein Mensch, der keinen Glauben hat, der kann doch keine Hoffnung haben. Gerade dann auch, Sie sagen, naja, dann, wenn ich gestorben bin, ist ja nichts da. Aber auf dem Weg dahin, wenn du leidest, wie viel Verzweiflung musst du durchmachen? Wenn du nicht sofort stirbst, du quälst dich, du hast gar keine Hoffnung, keine Perspektive in deinem Alter, in deiner Krankheit, bei all den Einschränkungen. Du müsstest der Verzweiflung nahe werden. Alles sei doch sinnlos für dich. Du stirbst und alles ist weg. Warum kümmerst du dich um deinen guten Ruf und einen guten Namen? Das ist alles doch sinnlos. Ich will Ihnen nur mit diesen einfachen Hinweisen zeigen, wie wahr es ist, was der Johannes, der Apostel, gesagt hat. Der ist ja entsprechend selbst erfahren hat auf eine ganz intensive Art und Weise. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Seien wir dankbar für das Geschenk des Glaubens. Schätzen wir es. Versuchen wir zu wuchern mit diesen Talenten, die uns gegeben worden sind. Und wenn wir manchmal an Menschen denken, die keinen Glauben haben oder den Glauben verloren haben, schimpfen wir nicht über sie, sondern haben wir abgrundtiefes Mitleid mit ihnen, weil ihnen dieses wunderbare Geschenk abhanden gekommen ist oder sie nie es erblickt haben, aus welchen Gründen auch immer, es wiederum dahingestellt, so dass wir jetzt in dieser österlichen Zeit uns verinnerlichen, dieses große Geschenk des Glaubens, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dass er in uns die Flamme seines Glaubens, seiner Hoffnung und seiner Liebe entzünden möchte. Und wenn wir uns bemühen, dann erreichen wir auch unheimlich mehr, viel mehr als unsere Investition eingebracht wird, weil Jesus hat ja gesagt, der ein Talent gibt, das wird hundertfach vergolten werden. Und das ist eben das Maß der Erstattung Gottes, 1 zu 100, wenn man mal so sagen möchte. In diesem Sinn wollen wir jetzt auch das heilige Messopfer lebendigen Glaubens feiern, wollen wir uns selbst versuchen abzusterben, damit in uns immer mehr Christus Gestalt annimmt. Und wenn wir dann nach dieser Hingabe des Opfergeschehens Christus in unserer Seele, in unserem Herzen, im Heiligen Sakrament empfangen, dann soll es von uns erfahren werden als Paradies auf Erden, als ein solches Gnadengeschenk, für das man in aller Ewigkeit nicht wird aufhören können, Dank und Ehre zu sprechen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.